Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Wie oft hat er schon darauf gehofft, dass ihm die Klassenschöne beim Verlassen des Klassenzimmers zublinzelt. Statt eines Blinzelns kassiert er einen Korb. Wie oft war sie schon zu Hause frisch vom Friseur zurück und hat gehofft, dass der Mann, wenn er heimkommt, ihm das auffällt. Aber statt einer Umarmung kassiert sie nur Kritik. Wie oft sitzt sie am Fenster und hofft, dass einer von denen, die vor der Haustür vorbeieilen, geschwind reinkommt. Aber statt eines Besuches kassiert sie Einsamkeit. Wie sehr hat er darauf gehofft, dass der Arzt sagt, der Schatten über der Lunge ist nur ein Bildfehler von der Technik. Aber statt der Entlassung aus dem Krankenhaus kassiert er die Einweisung in den OP. Wie viele haben im Sommer dieses Jahres darauf gehofft, dass man unbeschwert im Kreis der Familien Weihnachten feiern könnte, aber statt eines großen Familienfestes kassieren wir erneut Kontaktbeschränkungen. Enttäuschte Hoffnung gehört offensichtlich zum Alltag. Statt der Erfüllung unserer Hoffnung kassieren wir Enttäuschung. Seine Hoffnung ist ein Spinnweb, so sagt es Hiob. Oder eben in Anlehnung an Publius Ovidus Naso, Hoffen und Harren hält manchen zum Narren. Den Predigttext, den ich für heute ausgewählt habe, ist ziemlich unkonventionell. Also er sagt nicht groß erbaulich, aber jetzt gebe ich Ihnen einfach einen Hörauftrag mit. Versuchen Sie mal, die Reihenfolge der Namen sich zu behalten. Ich lese aus dem Stammbaum von Jesus aus Matthäus 1. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und jetzt aufgepasst. Abraham zeugte Isaak. Isaak zeugte Jakob. Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Peres und Serach mit Tamar. Peres zeugte Hatzron. Hatzron zeugte Ram. Ram zeugte Abinadab, Abinadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salomon, Salomon zeugte Boas mit der Rahab, Boas zeugte Obed mit der Ruth, Obed zeugte Isai, Isai zeugte den König David, David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah, Salomo zeugte Rechabeam, Rechabeam zeugte Abia, Abia zeugte Asa, Asa zeugte Josaphat, Josaphat zeugte Joram, Joram zeugte Usia, Usia zeugte Jotam, Jotam zeugte Ahas, Ahas zeugte Hiskia, Hiskia zeugte Manasse, Manasse zeugte Amon, Amon zeugte Josia, Josia zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Joachim Shealtiel, Shealtiel zeugte Zerubabel, Zerubabel zeugte Abihud, Abihud zeugte Eliakim, Eliakim zeugte Azor, Azor zeugte Zadok, Zadok zeugte Achim, Achim zeugte Eliud, Eliud zeugte Eleasar, Eleasar zeugte Matan, Matan zeugte Jakob, Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Und jetzt sie. Ich habe mich lange gefragt, ob ich diesen ganzen Text vorlese, aber ich habe mich entschieden, es doch zu tun. Nein, wir werden nicht Namen für Namen durchgehen. Wir müssen ja wieder heim zum Mittag. Aber ich möchte drei Namen rausgreifen. Drei Namen, die Ihnen vielleicht bekannt, vielleicht auch unbekannt sind. Und mit denen anschauen, wie gehen die mit Hoffnungslosigkeit um. Und der erste Name, den ich mit Ihnen anschauen möchte, ist der erste im Stammbaum. Und das ist Abraham. Abraham, Sie kennen seine Geschichte. Abraham, dem Gott Nachkommen versprochen hat. Stell dir das so vor, 25-jährig Abraham und Sarah, immer noch kein Kind. Aber sie denken, wir haben das ganze Leben ja noch vor uns. Da ist sicherlich noch was drin. Aber dann werden sie älter, 40-jährig. Abraham aber ist ein Mann des Glaubens und ein Mann des Hoffens. Und er sagt, Gott hat's versprochen. Und was Gott versprochen hat, das hält er gewiss. Aber wieder passiert nichts. Und dann wird Abraham 55-jährig, Midlife Crisis. Man sagte mir, dass sei nicht ganz einfach, wenn man so alt ist. Und Abraham beginnt seine ersten Zweifel zu hegen. Kann ich noch hoffen? 70-jährig sucht Abraham eine Alternative. Er führt seinen Knecht Eliezer ins Erben ein. Plan B wird aufgezogen. Wenn das schon natürlich nichts wird, dann gucken wir, wie es auch möglich wäre. Und dann, mit 87 Jahren, hat Abraham seine Hoffnung völlig aufgegeben. Mit der Magd seiner Frau Sarah, mit Hagar, zeugt er den Ismael. Resignierte Hoffnung. Gott mag es zwar versprochen haben, aber ich folge einem anderen Plan. Und dann 100-jährig. Als der Besuch bei ihm an der Haustüre klingelt, da kann Sarah nur noch lachen. Merken Sie es? Hoffen und Harren hält manchen zum Lachen. Am Anfang mag man selber vielleicht noch die Hoffnung haben, aber da zeigen die Leute auf einen, du Narr, dass du noch hoffen kannst. Und irgendwann kommt der Punkt, wo ich mich selber für närrisch halte. Wie kann ich noch hoffen? Ich mit meiner Geschichte, ich mit meinem vielleicht ganz frommen Denken. Hoffen und Harren hält manchen zum Narren. Sie wissen, wie die Geschichte mit Abraham weitergeht, aber lassen Sie uns das erstmal festhalten. 100 Jahre lang hat Abraham mit enttäuschter Hoffnung gelebt. 100 Jahre lang hat Abraham gehofft und nichts ist passiert. Was war denn jetzt in Anführungszeichen, was war der Fehler Abrahams? Abrahams dachte, Gott müsse viel früher eingreifen. Aber Gott hat nach einem anderen Zeitplan gelebt. Gott hat einen anderen Zeitpunkt für die Geburt des Isaak bestimmt gehabt. Warum Abraham und Sarah so lange warten mussten, wir wissen es nicht. Aber das will ich von dem Abraham lernen. Inmitten der enttäuschten Hoffnung, nicht auf meinen Zeitplan, der manchmal viel enger ist, zu sehen, sondern auf Gottes Zeitplan zu vertrauen. Unser Gott hat Zeit. Er hat ewig Zeit. Und manchmal ist das ziemlich lange. Aber das will ich lernen inmitten meiner enttäuschten Hoffnung. Gottes Zeitplan ist größer. Gott hat Zeit. Ja, das kostet Geduld. Aber wenn ich mit seinem Zeitplan rechne, dann kann ich fröhlich hoffen, so wie es in Römer 12 heißt, seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in Trübsal und beharrlich im Gebet. Nein, ich will das hoffen. Nein, ich will das Beten nicht aufgeben, weil ich auf einen Gott vertraue, der ewig Zeit hat. Die zweite Person, die ich herausgreife, ist die Ruth. Die Ruth, vielleicht kennen Sie auch ihre Geschichte. Sie und ihre Schwester haben zwei Brüder geheiratet. Und dann stelle ich mir das so vor, das stelle ich mir nicht nur vor, sondern so steht es in der Bibel. Zuerst wird Ruths Schwiegervater krank. Und dann wird die Familie am Krankenbett gesessen sein. Und dann hat man gebetet, Herr, du Gott Israels, der du Gott bist über die Lebenden, dich bitten wir, dass du unseren Vater und Schwiegervater und Ehemann gesund machst. Aber statt der Heilung kassiert die Familie den Tod. Und als ob das nicht genug wäre, wenige Wochen später sitzt man wieder am Krankenbett. Diesmal am Krankenbett vom Schwagerruths. Und wieder faltet die Familie die Hände und bittet Gott, du Gott der Lebenden, dich bitten wir, an dich glauben wir, auf dich hoffen wir. Wir bitten dich, mach du unseren Ehemann, unseren Sohn und unseren Schwager gesund. Aber statt der Heilung, statt der Genesung, kassiert die Familie wieder die Todesnachricht. Und als ob das nicht genug wäre, ein drittes Mal sitzt man wieder am Krankenbett. Diesmal ist es der Ehemann Ruths. Und wieder faltet man die Hände. Herr, jetzt hast du uns zweimal enttäuscht. Jetzt bitten wir dich, Herr, wenigstens dieses dritte Mal, erhalte uns unseren Ehemann, unseren Sohn und unseren Schwager. So wie viele vielleicht von Ihnen auch schon an Kranken- und Sterbebetten gebetet haben. Es kann doch nicht sein, dass du uns nochmal und binnen so kurzer Zeit noch einen lieben Menschen von der Seite reißt. Gott, enttäusche unsere Hoffnung nicht. Und dann kassiert die hoffende Familie erneut den Termin für die Beerdigung. Merken Sie es, Ruth ist eine, die gehofft hat und die in ihrer Hoffnung enttäuscht wurde. Und dann heißt es von der Schwiegermutter Ruths, sie sagt zu ihren Schwiegertöchtern, kehrt um, meine Töchter, geht nicht hin, denn ich bin nun zu alt, um wieder einen Mann zu nehmen. Und wenn ich dächte, ich habe noch Hoffnung und diese Nacht einen Mann nähme und Söhne gebären würde, wolltet ihr warten, bis sie groß würden. Wenn ich sagte, ich habe noch Hoffnung, das erste Mal in unserer Bibel erscheint hier an dieser Stelle das Wort Hoffnung. Enttäuschte Hoffnung. Ich habe keine Hoffnung mehr, sagt die Schwiegermutter Ruths. Auf Glück gehofft und Unglück kassiert. Aber dann geht die Geschichte von Ruth weiter. Ruth begegnet dem Boas. Und das alte Leid freilich ist nicht vergessen. Aber es eröffnet sich eine neue Perspektive. Die beiden bekommen einen Sohn und sie bekommen einen Enkel und sie bekommen einen Urenkel. Und ihr Urenkel ist der König David. Es wäre vermessen zu sagen, gut, dass die ersten Ehemänner verstorben sind. Wir wissen nicht, warum Gott das so gefügt hat. Aber das sehe ich an der Geschichte von Ruth. Gott sieht viel weiter als nur bis zum nächsten Schritt. Gott sieht darüber hinaus. Er sieht nicht darüber hinweg. Aber er sieht darüber hinaus. Gott sieht das Ganze. Und Gott weiß, warum er manches so fügt. Er sieht viel weiter. Und das will ich von der Ruth lernen. Dass ich auf diesen Gott vertraue, der viel weiter sieht. Wir haben, so heißt es im Hebräerbrief, wir haben einen festen Anker, einen sicheren Anker unserer Seele, der hineinreicht bis in das Innere hinter den Vorhang. Im Vertrauen auf diesen Gott, der das Ganze sieht, will ich lernen, auch mit meiner enttäuschten Verhoffnung umzugehen. Und noch ein drittes. Eine dritte Person aus dem Stammbaum von Jesus. Vielleicht der unbekannteste dieser drei Namen. Ich habe den Serubabel gewählt. Serubabel war Statthalter in der Provinz Juda. Und er führte die Juden aus dem Exil zurück in die Stadt Jerusalem. Und das muss man wissen, die Stadt Jerusalem ist zerstört. Die Kirchen liegen da nieder. Es liegen dort nur noch Trümmer und Ruinen herum. Einer beschreibt diese Szene so: Die Mauern Jerusalems sind zerbrochen und seine Tore mit Feuer verbrannt. Und Nehemia, Zeitgenosse Serubabel, sagt: Als ich diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Die Situation, in der Serubabel steht, ist nicht erbaulich. Die Kirchen sind zerstört, die Stadt liegt in Ruinen, liegt in Trümmern. Es wäre doch völlig verständlich gewesen, wenn Serubabel resigniert hätte. So kannst du keine Kirche bauen. So lassen wir es. Ich suche mir eine andere Stadt. So wie in diesen Tagen vielleicht mancher, bestimmt nicht Meidelstädter, aber andere denken, und wo mir letzte Woche jemand sagte, unser Posaunenchor wird nach Corona nicht mehr auf die Füße kommen. Der Kirchenchor, den kannst du knicken. Da kommt keiner mehr, der mitsingt. Die Jungschar-Mitarbeiter haben sich längst andere Prioritäten gesetzt. Und die Abendtermine hat man entdeckt. Es ist auch schön, wenn nicht so viel voll ist. Ob die sich wieder in die Verantwortung einspannen lassen. Die Kirche liegt in Trümmern, die Gemeinden zerstört. Und jetzt sehe ich von Serubabel, was er macht. Er sieht nicht auf die Unmöglichkeit des Wiederaufbaus. Er sieht nicht die Trümmer, sondern er sieht die Möglichkeit Gottes. Inmitten der enttäuschten Hoffnung baut er darauf, dass dieser Gott Möglichkeiten hat. Dass dieser Gott kann, auch wenn wir Menschen meinen, es wäre Ruinen. Das lerne ich von Serubabel. Ich will mit Gottes Möglichkeiten rechnen. Drei Personen aus dem Stammbaum von Jesus und noch viel mehr, die wir jetzt aber nicht durchgehen. Personen, die mit enttäuschter Hoffnung gelebt haben, aber die es erfahren haben, Gott hat einen anderen Zeitplan. Gott, der hat andere Mittel. Gott, der sieht das Ganze. Und wenn ich diesen Stammbaum lese von Personen, dann entdecke ich darin die DNA von Jesus. Warum er in diese Welt gekommen ist, ist das, dass er hoffnungslosen und enttäuschten Hoffenden Hoffnung gegeben hat, dass er kann. Und darauf will ich vertrauen. Von ihm und mit denen, die in diesem Stammbaum aufgeführt sind, will ich das Hoffen lernen. Amen.